Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ApoSpritz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute soll es, glaube ich, nicht so ein bisschen um unseren Apothekenalltag gehen, sondern wir machen mal wieder eine True Crime Folge. Ihr wisst, Hanna ist ja ein Riesenfan davon. Ich kann das meistens nicht hören. Also sie hört sich ja gerne immer so Podcast-Folgen dazu an. Vielleicht hat sie ja auch gleich nochmal eine Empfehlung für euch. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, starten wir. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß einfach gefühlt von nichts. Hanna, the stage is yours.
Oh, thank you very much. ja, ich habe mal einen Fall mitgebracht. Ich glaube, den kennt tatsächlich jeder. Und passend zu Ostern dachte ich, da haben wir damals auch angefangen mit unseren True Crime Fällen, mache ich auch da mal was.
Das weiß ich gar nicht mehr. Das war zu Ostern, als das gestartet ist.
Mhm. Da habe ich den AVP-Skandal, glaube ich, einmal erzählt, weil wir selber von betroffen waren. Mhm. Und dann kam irgendwann die Glukosemischung dran und jetzt fange ich mal an. Mhm. Vielleicht errätst du ja, welcher Fall das ist.
Okay, let's go.
Also du darfst gerne zwischendurch immer mal wieder was fragen oder kommentieren, damit ich nicht alleine spreche.
In Ordnung.
Wir schreiben das Jahr 2016. Christina und ich sind blutjunge PTA und starten gerade in unser Berufsleben. Wir haben eine anspruchsvolle 2,5-jährige Ausbildung hinter uns und viel Verantwortung vor uns. Im Jahr 2016 kommt einer der schlimmsten Medizinskandale der Bundesrepublik ans Licht. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Mann an, der für diesen Skandal verantwortlich ist. Könntest du schon wissen, um was es geht, Christina?
Ich habe mir jetzt schon gedacht, du erwartest jetzt bestimmt den Namen von mir. Nein, aber ich weiß, um was es geht. Es geht um den Zytostatika-Fall Felle.
Ja, genau. Okay. Als Apothekersohn wird einem der Berufsweg in die Wiege gelegt. So auch in diesem Fall. Beide Eltern sind Pharmazeuten. Das wünschen sie sich auch für ihren Sohn. Und so soll es auch kommen. Nach dem Pharmaziestudium arbeitete Peter S. in der elterlichen Apotheke. Er hat für seine Zukunft, die Stadt Bottrop und die Gesundheitsversorgung große Pläne. Investitionen in Millionenhöhe, um Bottrop zu einem Spitzenstandort für Medizin zu machen. 2001 wird das erste Krebsmedikament in der damals noch elterlichen Apotheke hergestellt. Die ambulante onkologische Versorgung für die alte Apotheke in Bottrop war geboren. 2009 übernimmt er die Apotheke der Eltern. Er ist Unternehmer, er ist Wohltäter. Er veranstaltet regelmäßig Benefizveranstaltungen und Straßenfeste. Gemeinsam mit seiner Hündin Grace bewohnt er eine Villa am Stadtrand von Bottrop. Das Außengelände der Villa ist als Themenpark angelegt. Ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielfeld und große Kunstwerke zieren das Außengelände. Eine Rutsche vom Bad bis in den hauseigenen Innenpool. Ein Leben in Saus und Braus.
Das Geschäft. Erzählst du gerade von einem Apotheker oder wird das jetzt eine Filmstory?
Das ist das Leben des Apothekers.
Okay.
Ja, hast du kein Mensch ärgere dich nicht Spiel draußen in deinem Garten?
Nee, tatsächlich nicht. Und ich wollte dich eigentlich auch nicht unterbrechen, aber das hat sich jetzt gerade, weiß ich nicht, wie so ein Start von einem Netflix-Film oder so angehört, weißt du?
Ja, ich glaube, wäre es nicht so schlimm, könnte man das auch denken. Also das Ausmaß dessen wäre es nicht so schlimm. Wäre es eigentlich eine lustige Story. Wie er allein in seiner Villa mit seinem Hund lebt.
Okay, aber leider ändert sich das jetzt.
Genau. Ein Leben in Saus und Braus und das Geschäft mit den Krebsmedikamenten boomt. Krebsmedikamente herzustellen ist lukrativ. Doch wirklich in diesem Ausmaß? Die Herstellung von Zytostatika kann nicht in jeder Apotheke durchgeführt werden. In Deutschland gibt es rund 300 Zytostatika herstellende Apotheken. Dies ist ein hoher technischer und organisatorischer Aufwand. Zytostatika sind Mittel, die vor allem in der Krebstherapie eingesetzt werden. Durch die individuelle Herstellung in der Apotheke ist es möglich, Patienten mit notwendigen und speziell dosierten Wirkstoffen zu versorgen, die nicht als industriell hergestelltes Fertigarzneimittel verfügbar sind. Die Herstellung erfolgt immer zu zweit. Das herstellende Paar kann sich aus PTA und Approbation zusammensetzen. Die für die Patienten benötigten Zytostatika werden von den Onkologen in Menge und Wirkstoff durchgegeben und werden in der Apotheke individuell hergestellt. Das Herstellen ist ein aufwendiger und verantwortungsvoller Prozess. Als jemand, der während seiner Ausbildung bei solch einer Herstellung zugesehen hat, den Patienten kannte, weiß ich, wie verantwortungsvoll diese Aufgabe ist. Ein gewissenhaftes, sauberes und verantwortungsbewusstes Arbeiten sollte natürlich immer gang und gäbe in einem Beruf sein. Um mit der Herstellung anzufangen, betritt man eine Schleuse, in der man sich für den Reinraum, in dem diese Infusionen hergestellt werden, vorbereitet.
Hast du dich selbst schon mal, unabhängig jetzt von dem Fall, mit Zytostatika in der Apotheke beschäftigt oder hattest du da schon mal Berührungspunkte?
Im Praktikum während der Ausbildung war ich in der Krankenhausapotheke und da war eine Onkologiestation und dort wurde das dann intern in der Krankenhausapotheke hergestellt und das war super interessant. Also Krankenhausapotheke wusste ich, ist nichts für mich, aber das Zytostatika herstellen würde ich als Aufgabe sehen, die ich mir zutrauen würde, sagen wir es so. Aber sonst tatsächlich nicht, außer in der Ausbildung. Um mit der Herstellung anzufangen, betritt man eine Schleuse, in der man sich für den Reinraum, in dem diese Infusionen hergestellt werden, vorbereitet. Der Reinraum darf niemals mit Straßenkleidung betreten werden. Die kleinste Verunreinigung in solch einer Infusion kann für einen immungeschwächten Krebspatienten den Tod bedeuten. Die Herstellung solcher Zytostatika ist aufwendig. Ja, sie wird durchaus gut bezahlt. Mehrere Milliarden Euro werden jährlich in Deutschland mit Zytostatika umgesetzt. Wir merken aber, hier steckt unheimlich viel dahinter und ohne solche Apotheken wäre eine individuelle Krebstherapie nicht so möglich. So wie ich diesen Prozess kurz und knapp beschrieben habe, sollte es in einer Zytoapotheke auch ablaufen. Wir gehen nochmal zurück in die alte Apotheke in Bottrop. In der alten Apotheke in Bottrop, die viele solcher Zytostatika herstellt, läuft das aber ganz anders ab. Der kaufmännische Leiter Martin Powol ist derjenige, der dafür sorgt, dass dieser Skandal überhaupt aufgedeckt werden kann. Er wird zum Whistleblower. Unstimmigkeiten im Einkauf der Wirkstoffe und Abrechnung mit den Krankenkassen lassen ihn weitere Nachforschungen anstellen. Auch die Belegschaft der Apotheke lässt durchsickern, dass sie nicht wissen, ob es mit rechten Dingen zugeht.
Weißt du, in welchem Zeitraum der das beobachtet hat? Stand das irgendwo?
Ja, ich habe mir die Doku angesehen. Also er hat wohl so 2011 da angefangen und so 2013, 14, also ist so ein bisschen schwammig, also wirklich richtig die Nachforschung angestellt hat, weil es schon mal irgendwie dazu kam, dass dem Apotheker das so vorgeworfen wurde. Aber das war ein Fall, der war erledigt dann.
Okay. Ja, ich habe mich nur gefragt, ob das jetzt so ein Zeitraum von 6 Wochen war oder von einem Jahr oder so.
Genau, das war richtig lange und auch für ihn, das sagt er auch in der Doku, richtig schlimm.
Wo hast du die Doku denn gesehen?
Die gibt's bei ZDF Info zu gucken. Die können wir gerne in den Shownotes verlinken. Die ist wirklich sehr sehenswert, also die arbeitet wirklich alles auf. Also okay. Nicht nur wie hier, dass es hier mehr um die Apotheke geht, da geht es auch um die Patienten. Wie eben beschrieben, sollte die Herstellung immer zu zweit erfolgen. Doch Apotheker Peter S. betritt meist allein den Reinraum, um die Zytostatika herzustellen. Schutzkleidung, um sich vor den gefährlichen Wirkstoffen zu schützen, benötigt er nicht. Die Wirkstoffe, die Krebszellen kleiner werden lassen, sollten niemals ohne Schutzkleidung verarbeitet werden. Hier geht es um den Eigenschutz und auch den Schutz des Produktes, welches hergestellt wird.
Ja, und warum hat da keiner was gesagt?
Vielleicht haben sie sich nicht getraut, so habe ich es eher gedacht. Wenn der Chef sagt, ich mache es selbst.
Ja, ich weiß ja nicht. Also, nee, ich finde das komisch. Also ich kann das schon verstehen, dass man dann, weiß ich nicht, der Apothekenleitung das nicht sagen möchte, aber unter den Mitarbeitern?
Ja, und scheinbar war es auch unter den Mitarbeitern so, dass, ich meine, wir kennen es ja selber, man ist zwar ein Team, man versteht sich gut, aber man versteht sich mit dem einen immer mal besser als mit dem anderen. Und ich glaube, das ist was man vielleicht jetzt nicht so in der breiten Masse so als Team so rumträgt, wenn man nichts beweisen kann. Das sind ja doch Anschuldigungen, die, glaube ich, nicht so ohne sind.
Ja, verstehe.
Entsprechen die hergestellten Zytostatika von Peter S. den Vorschriften? Aber nicht immer ist gut erkannt. Aber nicht immer ist Peter S. allein im Reinraum. Um dem Vier-Augen-Prinzip nachzukommen und die korrekte Herstellung zu gewährleisten, begleitet ihn Grace, seine Hündin. Ich glaube, wir müssen nicht über die Absurdität
Ich muss dich unterbrechen. Warum? Warum nimmt dein Hund da mit rein?
Na, dann haben wir vier Augen geguckt, ob er es falsch gemacht hat.
Ich glaube, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ich hätte dann auch die Doku sehen müssen. Der Hund ist dann einfach mit reingegangen.
Ja.
Und da haben jetzt muss ich wirklich festhalten, und da haben die Mitarbeiter nichts gesagt?
Ich weiß jetzt nicht genau, aber es vielleicht, ob die das immer mal so mitbekommen haben oder ob er die Sachen schon danach Feierabend gemacht hat, sodass die Mitarbeiter das gar nicht unbedingt so sehen konnten. Und er hat auch ein Riesenkomplex Medi-City gebaut, da in Bottrop, also so um die Apotheke rum. Musst du dir vorstellen, wird in der Doku auch einmal gezeigt. Und die Immobilien waren seinen Eltern und ihm, also ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt schwammig, geben die Sinn. Ich glaube, jetzt sind sie den Eltern damit, dass sein Vermögen nicht verloren geht. Und da war irgendwann die Rede in der Doku von, dass diese Zytobank, also der Rheinraum, in ein anderes Dings verlagert worden ist. Und das geht ja. Und dann kann es natürlich sein, dass darf man sich vielleicht nicht so vorstellen wie bei uns, wenn ich jetzt ins Labor gehe und bringe meine Katze mit, ja, dann kriegt jeder das mit.
Ja, genau, also so habe ich mir das auch vorgestellt, dass man dann so durch die Apotheke läuft und, weiß ich nicht, das Tier sieht, dann in die Rezeptur runtergeht und dann sich keiner anguckt und so sagt, okay.
Ja, weil du ja so einen Reinraum auch ein bisschen abgelegen vorstellen.
Ja, genau, musst. Ich habe es jetzt einfach in meiner Vorstellung so gehabt, wie kann man da nichts sagen. Ja.
Ja, ich glaube schon, dass man was sagen kann, weil es ja auch irgendwie, also es ist ja offensichtlich ein bisschen aufgefallen. Nur ist die Frage, wie steht man da in der Apotheke zu? Ist einem der Job wichtiger? Waren das noch Zeiten, als Fachkräftemangel noch nicht so groß war und man sonst keinen Job bekommen hätte? Ich glaube, das sind viele, viele Sachen, die dazu spielen. Ich glaube, wir müssen nicht über die Absurdität und völlige Inkompetenz sprechen. Whistleblower Martin Pofloff sammelt über Jahre hinweg Beweise dafür, dass die Krebsmedikamente gepanscht sind. Die eingekauften Wirkstoffmengen, die deutlich weniger sind als die Menge, die mit den Krankenkassen abgerechnet werden, schürt den Verdacht der Falsch- bzw. Unterdosierung der Krebsmedikamente. Gemeinsam mit seinem Anwalt erstattet er Anzeige gegen den Apotheker Peter S. Nach einer Razzia im Jahre 2016 in der alten Apotheke sitzt Peter S. in Untersuchungshaft. Wann dieser Betrug beginnt, ist im Detail nicht mehr nachvollziehbar. Ein Betrug, der dafür sorgte, dass er sich Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Ein Betrug an den Krankenkassen um rund 50 Millionen Euro. Es kommt zur Anklage, die lautet: besonders schwerer Fall des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz in 61.980 Fällen, gewerbsmäßiger Betrug in 59 Fällen, Schadenssumme 56 Millionen Euro, versuchte Körperverletzung in 27 Fällen. Der Prozess dauert 44 Tage. Einige Betroffene haben aus den Medien von diesem Vorfall erfahren und treten als Nebenkläger auf. Einige sterben während des Prozesses an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Am 6.7.2018 kommt es zum Urteil. 12 Jahre Haft, schwerer Betrug und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Hinzu kommt ein lebenslanges Berufsverbot. Es kann nicht festgestellt werden, ob Peter S. Taten das Leben vom Patienten verkürzt haben. Daher ist die Anklage wegen versuchter Körperverletzung fallen gelassen.
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Konnte das aufgearbeitet werden, wie viele Menschen noch mehr Schaden davon nehmen mussten?
Nicht wirklich. Ich weiß nicht, in der Doku wird es nur so ein bisschen dargestellt, als hätte man es vielleicht machen können, wenn man da anders gesucht hat. Aber man konnte jetzt nicht sagen, welche Krebsmedikamente waren gepanscht. Aber in der Doku wird auch gezeigt, der Martin Pofloff hatte da eine Kollegin, die mit ihm quasi da Sachen gesammelt hat. Und das war eine PTA, die hat einen Rückläufer, der nicht benötigt worden ist, abgefangen. Und das haben die dann der Polizei, der Staatsanwaltschaft übergeben und das wurde untersucht, da war nichts drin, da war nur Kochsalzlösung drin.
Hat sich nach dem Fall was geändert? Also für Apotheken?
Ich glaube, es wurde so ein Zusammenschluss gegründet von den Zytostatika herstellenden Apotheken, die man sich anschließen kann, wenn man eine Zytostatika herstellende Apotheke ist, die quasi so interne Überwachung auch macht, um zu schauen. Erstmal, dass man Sicherheit hat, man ist da in einem Zusammenschluss drin, wo man sich dann sicher fühlt und dass auch geguckt wird, dass da nichts Unrechtmäßiges getan wird.
Okay. Ja, dann Hannah, vielen Dank dir für das Aufarbeiten zu dem Thema.
Ja, das war der Fall. Er ist irgendwann nochmal tatsächlich in Revision, wollte er gehen. Also genaueres dazu natürlich gibt es in der Doku. Die verlinken wir euch. Und was ich dich noch fragen wollte, Christina, war dir 2016 bewusst, was da passiert?
Ich versuche mich schon die ganze Zeit zurückzuerinnern, wie das damals war. Aber ich muss jetzt sagen, ich glaube nicht in dem Ausmaß. Also genau, man hat die Schlagzeilen gelesen dazu, auf verschiedenen Foren auch. Aber ich kann mich nicht dran zurückerinnern, dass wir das noch mal groß besprochen haben.
Genau, und so ging es mir auch. Tatsächlich habe ich das erste Mal von diesem Fall gehört in einer Mordlust-Folge. Das ist ein Podcast, der sich ja nur mit True-Crime-Fällen beschäftigt. Und ja, den Fall, so kannte ich und ich wusste auch, da ist was vorgefallen, da wurden Krebsmedikamente gepanscht. Und die haben das aus einer ganz anderen Sicht erzählt, die ich total gut fand, nämlich aus so Patientensicht. Und die haben auch quasi den Fall jetzt so aufgearbeitet, ein bisschen, die machen das ja mehr im Hörspiel-Stil auch und sind jetzt nicht wie ich auf die Apotheke eingegangen, weil wir natürlich hier viele Zuhörer haben, die aus der Apotheke kommen oder, wenn sie es hören, sich für die Apotheke interessieren, sondern auf die Patienten auch. Und das fand ich so heftig, wie jemand so unmoralisch handeln kann. Also was muss da vorgegangen sein in dem Kopf, dass man so mit dem Leben anderer Menschen umgeht. Also, dass einem das Leben eines einzelnen Menschen so wenig wert ist, dass man da das Leben aufs Spiel setzt und demjenigen die Hoffnung nimmt auf ein längeres Leben.
Aber gab es denn jetzt auch nochmal zusammenfassend, du sagtest, du hast die Doku gesehen, nochmal ein Statement von ihm oder irgendwas aus seiner Sicht?
Nee. Ich glaube, er hat sich auch da nur durch seinen Anwalt geäußert, was ja logisch ist. Ich glaube, das würden wir auch machen. Also, was hätte er großartig dazu sagen können? Also, ich weiß gar nicht, ob er es irgendwie auch überhaupt abgestritten hat, aber dafür waren die Beweise ja auch quasi zu erdrückend fürs Abzustreiten. Ich weiß nur, dass natürlich die entstandene Summe, das wollen die Krankenkassen ja zurück. Und da haben die sich auf eine Summe geeinigt. Und was ich dann auch noch gelesen habe, ist, dass die Mutter irgendwie, dass aber so viel Zeit dazwischen war, zwischen der, ne, da muss die Summe zurückgezahlt werden und dass die Mutter Zeit hatte, den Besitz oder einen Großteil des Besitzes in Form von Kunstwerken, Immobilien auf sich zurückzuschreiben, sodass das nicht mehr halt gegen Geld getauscht werden konnte.
Ja, das sagt so viel über eine Person aus.
Genau, und das ist die Leute, die eh schon reich sind, die genau wissen, wie sie es machen. Wenn der irgendwann aus der Haft kommt, wird das kein armer Mann sein. Im Gegensatz zu diesem Whistleblower, der nie wieder einen Job gefunden hat, weil man Whistleblower eben nicht mag und einstellt und jemand, der sich dafür einsetzt, Menschenleben zu retten und dafür zu sorgen, dass sowas aufgedeckt wird, Betrug und auch das Spiel mit dem Leben anderer, keinen Job bekommt und nur einen Preis, von dem er sich auch nichts kaufen kann, finde ich sehr traurig.
Kann ich dir nur zustimmen. So, dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und natürlich auch, wenn ihr für diese Kategorie Themenvorschläge für uns habt. Jetzt erstmal schöne Ostern an euch.